Guten Morgen, liebe Gemeinde. In zwei Tagen feiern wir Weihnachten. Für manche bedeutet Weihnachten Gemeinschaft. Zeit verbringen mit der Familie, mit Freunden, lecker essen, viele Süßigkeiten, viel Gebäck. Dann gibt es zu Weihnachten auch die Menschen, die gerne Gemeinschaft hätten, aber diese nicht haben können. Dann gibt es andere, die möchten Weihnachten lieber alleine sein und können die ganze Aufregung mit den Lichtern, den Weihnachtsliedern und allem nicht verstehen. Egal zu welcher Personengruppe du gehörst, die heutige Predigt wird ein Segen für dich sein. Die heutige Predigt handelt von Weihnachten. Das, was viele heutzutage unter Weihnachten verstehen, hat nichts mit dem Ursprung dieser Feierlichkeiten zu tun. Für viele ist die Weihnachtszeit einfach ein paar zusätzliche freie Tage, die man hat. Einige lassen sich volllaufen und erleben Weihnachten nur im vernebelten Zustand. Einige möchten diese Feiertage sehr gerne haben, aber sie lehnen Jesus ab. Den, der der Grund für diese Feier ist, den lehnen sie ab. Und an dem Wort Christmas stören sich auch sehr viele Menschen. Ihr Leben hat so nichts mit Christus zu tun, also fühlen sie sich ausgeschlossen durch das Wort. Sie versuchen Christmas oder Weihnachten umzubenennen, um so ihr Gewissen zu erleichtern. Es gibt auch einige andere, die sagen, sie kämpfen für das christliche Abendland. Aber ihre rassistischen Werte passen so gar nicht zum Weihnachtsgedanken. Wenn sie wüssten, dass die Weihnachtsgeschichte auch eine Flüchtlingsgeschichte ist. Wenn sie wüssten, dass in dieser Geschichte so gut wie jeder ein südländisches Aussehen gehabt haben muss. Das Einzige, was an der Weihnachtsgeschichte mit ihren Werten im Einklang steht, ist, dass niemand eine Herberge bieten wollte für die, die ja gerade in Not geraten sind. Wir werden uns heute mit der wahren Bedeutung von Weihnachten beschäftigen. Wir werden heute feststellen, dass sich niemand ausgeschlossen fühlen muss. Wir werden feststellen, dass der Ursprungsgedanke von Weihnachten vereint und nicht spaltet. Wir werden uns heute mit einem der großartigsten Geschehnisse im christlichen Glauben beschäftigen. Eine Handlung, die unvergleichbar ist. Eine Handlung, die nur im Christentum vorkommt. Das Wort wurde Fleisch. Gott wurde Mensch. Johannes führt uns Schritt für Schritt an diese Thematik heran. Und lass uns die erste Stelle in der Bibel anschauen. Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Jesus war schon immer da. Der Schöpfungszeitpunkt ist der Beginn der Menschheit. Das ist unser Anfang. Aber Gott existierte schon davor. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Man könnte diesen Vers auch folgendermaßen lesen. Am Anfang war Jesus, Jesus war bei Gott und Jesus war Gott selbst. Lass uns noch eine Bibelstelle anschauen. Die am bekanntesten und am meisten zitierten Verse, wenn es um die Menschwerdung von Jesus geht. Lukas 2, Vers 1 bis 7. Ich lese euch vor. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David. Denn er war ein Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. Wenn man das so liest, wird einem der Eindruck erweckt, als wäre Jesus in diese Welt hineingestolpert. Als wäre alles ein Zufall gewesen. Als wären sie hauptsächlich für die Zählung dort gewesen und die Geburt eine Nebensache, die eigentlich so gar nicht da so richtig reinpasste. Als wäre es eine Kurzschlussreaktion, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Total unvorbereitet. Johannes sagt in Johannes 1, Vers 3, alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In anderen Worten, alles wurde durch Jesus geschaffen. Nichts ist ohne Jesus entstanden. Alles, was existiert, diese Erde, das Universum und all die anderen Planeten, alles ist durch Jesus entstanden. Alles, was wir sehen können, alles, was existiert, gehört ihm allein. Dann kommt dieser Jesus, dem all das gehört, als Mensch auf seine eigene Erde und findet hier nicht mal einen Platz. Sie müssen von Haus zu Haus fragen, bis sie am Ende in einer Futterkrippe Platz finden, inmitten von Dreck. Der Prunkpalast von Herodes war nicht weit weg. Er hätte dort geboren werden können. Das wäre eines Königs würdig gewesen. Jesus hätte auch in eine reiche Familie hineingeboren werden können, aber das geschieht ja auch nicht. Die Geburt von Jesus hört sich an wie eine Chaosgeschichte. Aber nicht eine Sache, die damals passiert ist, war dem Zufall überlassen. Ich möchte euch eine von vielen Bibelstellen aus dem Alten Testament aufzeigen, die die Geburt von Jesus ankündigt. Micha 5, Vers 1. Es ist eine Prophezeiung an Bethlehem. Aber zu Bethlehem im Gebiet der Sippe Ephrat sagt der Herr, du bist zwar eine der kleinsten Städte Judas, doch aus dir kommt der Mann, der das Volk Israel in meinem Namen führen wird. Sein Ursprung liegt weit zurück in fernster Vergangenheit. Wisst ihr, wann Bethlehem diese Prophezeiung erhalten hat? Circa 700 Jahre, bevor Jesus in Bethlehem geboren wurde. 700 nach dieser Prophezeiung war erstmal Stille. Aber auch schon 1500 Jahre vor seiner Geburt wurde Jesus angekündigt, in anderen Stellen im Alten Testament. Und da müssen wir uns jetzt mal die Bibel anschauen. Die Bibel ist ein Buch mit einer Zeitspanne von 1500 Jahren. 45 Autoren. Alles, was geschrieben steht, vom Heiligen Geist inspiriert. Immer wieder wird von verschiedenen Autoren, die nie etwas miteinander zu tun hatten, die Geburt von Jesus angekündigt. 45 Menschen, die über einen Zeitraum von 1500 Jahren lebten, schreiben ohne voneinander zu wissen an einem Buch. Und es gibt in diesem Buch einen roten Faden, der immer wieder auf Jesus hinweist. Glaubt ihr noch an Zufälle? Es lief alles nach Plan. Wir Menschen waren bloß nicht vorbereitet. Wir waren nicht bereit. Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Jesus wurde Mensch und lebte unter uns. Warum musste Jesus als Mensch auf diese Erde? Die kurze Antwort, wir Menschen haben versagt und Jesus musste uns da rausholen. Die lange Antwort, Psalm 8, Vers 4 und 5. David fragt sich dort etwas. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond und die Sterne, allen hast du ihren Platz zugewiesen. Was ist da der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er und doch kümmerst du dich um ihn. David hat sich damals eine berechtigte Frage gestellt. Wahrscheinlich lag er dort auf einem Feld, während er seine Schafe hütete und schaute hinauf in den Himmel. Und überwältigt von der Schönheit der funkelnden Sterne hat er sich diese Frage gestellt. Da gibt es so viel Schönes, aber Gott, du setzt dich ein für uns Menschen. Ich schaue heutzutage nicht auf die Sterne, in der Stadt sieht man sowieso selten Sterne, aber ich schaue auf das, was der Mensch in der heutigen Zeit tut und auch bisher so getan hat. Ich frage mich auch, woher Gott diese Sehnsucht nimmt, jemanden wie uns zu lieben. so sehr zu lieben, dass er bereit war, seinen einzigen Sohn auf diese Erde zu schicken. Ich frage mich, ob es überhaupt etwas gibt, das diese Flamme der Liebe, die Gott für uns Menschen hat, auch nur ansatzweise mindern könnte. All das Leiden für uns Menschen, die ihn so oft enttäuscht haben. Der Leidensweg von Jesus beginnt nicht erst, als Jesus das Kreuz auf seine Schulter nahm und Richtung Golgatha gepeitscht wurde. Der Leidensweg begann, als der Mensch die erste Sünde tat. Gott war so verletzt. Es begann, als durch die erste Sünde eine für Gott schmerzvolle Rettungshandlung notwendig wurde. Diese Handlung bestand darin, dass Jesus einen verletzlichen menschlichen Körper annehmen musste, um hier auf dieser Erde für unsere Sünden zu sterben. Gott existiert außerhalb von Raum, Zeit und Materie. Er überblickt alles, was existiert. Er steht außerhalb des Zeitstrahls. Er sieht den ersten Tag unserer Menschheit und auch die Leere, die davor war. Er sieht auch all das, was gerade passiert und die Zukunft der Menschheit. Er sieht die Ewigkeit, die uns noch erwartet. Wenn Gott außerhalb all dessen existiert, was er geschaffen hat, dann stell dir mal vor, was für einen großen Gott wir haben. Denk mal an das Universum und all die Planeten, die es gibt. Wie weit sie alle voneinander entfernt sind. Wie viele Lichtjahre, wie viele Jahre. Wie groß muss dann unser Gott sein? Er hat von dort, wo er ist, gesehen, wie die Vergangenheit war, wie die Gegenwart aussah. Und er hat auch die Zukunft gesehen. Die Zukunft sah nicht gut aus für uns Menschen. Und der Plan war, dass Jesus, also Gott, sterben musste für unsere Sünden. Jesus, der schon immer da war, von Ewigkeit zu Ewigkeit, musste in die Gegenwart hineingeboren werden als Mensch. Der, der außerhalb von Raum, Zeit und Materie war, war plötzlich in Raum, Zeit und Materie. Solange er außerhalb von Raum, Zeit und Materie war, konnte er nicht ausgepeitscht werden. Er konnte nicht angespuckt werden. Er konnte nicht durch Menschenhand geschlagen werden. Er konnte nicht vor ein irdisches Gericht gestellt werden. Er konnte nicht eingesperrt werden. Ihm konnte keine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt werden. Außerhalb von Raum, Zeit und Materie konnte er nicht an ein Kreuz genagelt werden. All das musste aber geschehen. Also nahm Gott einen menschlichen Körper an. Der menschliche Körper konnte Schmerz empfinden. Der menschliche Körper konnte geschlachtet werden. Das Wort wurde zu Fleisch. Jesus wurde zu Fleisch. Jesus wurde zu Mensch. Stell dir mal vor, Gottes geballte Kraft in einem kleinen menschlichen Arm. Die Liebe Gottes, Agape, im kleinen Herzen eines Menschenbabys. Die Allwissenheit Gottes in einem kleinen Gehirn eines Menschen zusammengefasst. Die Weisheit Gottes zusammengefasst im Verstand eines Menschen. Das unvergängliche Wort hineingetan in einen vergänglichen Mund. In dieser Handlung, auch Inkarnation genannt, steckt so viel Hingabe. Es steckt so viel Liebe drin, Agape. Eine Liebe, die nur Gott empfinden kann. Diese Liebe können wir Menschen nicht nachempfinden. Wir können es nur schwer nachvollziehen. Und darum geht es an Weihnachten, um Liebe, um bedingungslose Liebe. Wir feiern die Liebe, die Gott zu uns Menschen hat. Die Liebe, die dazu bereit war, seinen einzigen Sohn hinzugeben auf diese Erde für die Sünden von dir und mir. Das ist Weihnachten. Wir wurden geschaffen, um ihn zu verherrlichen. Das war der Sinn unseres Lebens. Aber wir haben diesen Sinn schon zu Beginn verfehlt. Wir waren nicht gehorsam und haben das ewige Leben verloren. Wir haben uns von Gott abgewendet und uns auf unser eigenes Können verlassen. Wir haben gesagt, Gott, wir brauchen dich nicht, lass uns in Ruhe. Und dann wundern wir uns, warum die Welt so ist, wie sie ist, dunkel und kalt. Trotz all dem sagte Gott, ich werde euch nicht im Stich lassen. Ich werde nicht zulassen, dass ihr euch selbst zugrunde richtet. Ich liebe euch zu sehr, um euch einfach im Stich zu lassen. Wir sehen in der Bibel, Gott sandte uns immer wieder Propheten. Menschen, die gewarnt haben, aber sie wurden nicht gehört. Einige wurden sogar getötet. Gott hat uns trotzdem nicht im Stich gelassen. Seine Liebe zu uns wurde durch all das nicht weniger. Er redete uns immer wieder ins Gewissen. Er versuchte uns beizubringen, wie wir leben sollten. Aber wir fragten, wer bist du schon, dass du uns zeigen willst, wie wir leben sollen? Wir verachteten alles, was er getan hat. Wir missachteten seine Gesetze und sagten, wir brauchen ihn nicht. Wir machten uns andere Götter. Es entstanden unzählige Götter, Götter, die schweigen. Götter, die nicht handelten, weil sie nicht handeln konnten, weil sie tot waren. Götter, die einem nicht mehr sagten, wie man leben soll. Götter, die einem nicht mehr den Weg weisen konnten. Götter, die stumm und taub waren. Götter, die keine Macht haben. Götter, die vielleicht 1000 Augen hatten, aber dich nicht sehen konnten, die nicht auf dich aufpassen konnten. Götter, die vielleicht 1000 Arme hatten, aber dich nicht in den Arm nehmen konnten, wenn du es gebraucht hast. Götter, die nicht gesagt haben, was richtig und was falsch war. Götter, vor denen wir uns verstecken konnten. Wir haben auf ganzer Linie versagt. Gott hatte jeden Grund gehabt, uns auszulöschen. Aber er tat es nicht. Er sagte, ich liebe euch zu sehr, um euch das anzutun. Und als es dann wirklich keinen Ausweg mehr gab, sagte Gott, ich werde zu euch kommen, so dass ihr seht, wie sehr ich euch liebe. Er hat es prophezeit, so oft, aber die Menschen ignorierten es. Für uns machte das alles einfach keinen Sinn, denn wir konnten diese einzigartige Liebe, diese Agape-Liebe, nicht mit unserem Verstand erfassen. Es machte für uns einfach keinen Sinn. Dass dieser Gedanke, dass Gott zu uns kommen könnte. Aber Gott tat es. Er kam auf diese Erde, er kam als Baby, geboren von einer Jungfrau. Maria und Josef waren gehorsam. Sie nannten das Baby Jesus, so wie es ihnen aufgetragen wurde. Er wurde in Bethlehem geboren, um uns von unseren Sünden zu erlösen, so wie versprochen. Der Vater schickte seinen Sohn auf diese Erde, wohl wissend, dass Jesus hier von Tag 1 an abgelehnt werden wird. Vor der Geburt hat man dem Schöpfer dieser Welt keinen angemessenen Ort gegeben, um auf diese Welt zu kommen. Nach seiner Geburt hat man sich von ihm bedroht gefühlt und Jagd auf ihn gemacht. Sein Lebensstil und seine fesselnde Art, die Art und Weise, wie er gesprochen hat, das hat so viel Neid verursacht. Er kam als Baby auf diese Erde und als er erwachsen war, haben wir ihn getötet. Wir kreuzigten ihn. Das war unser Dank, dass Gott uns hier auf dieser Erde besucht hat. Aber wir waren in all dem Teil eines großen Plans. Jesus starb am Kreuz, das ist richtig. Er wurde beerdigt, das ist auch korrekt. Aber er ist auferstanden. Amen. Und er hat bewiesen, dass wir alle falsch lagen. Er hat bewiesen, dass er Gott ist. Er hat uns gezeigt, dass er unser Herr ist. Er hat uns wieder einmal bewiesen, dass seine Liebe zu uns durch nichts und gar nichts aufgehalten werden kann. Und diese Liebe ist heute noch da. Diese Liebe ist nicht weniger geworden. In seiner einzigartigen Liebe haben wir heute noch die Möglichkeit, davon zu profitieren. Und alles, was dafür nötig ist, ist Glaube. Der Glaube, dass Jesus der Herr ist. Ist Jesus Christus der Herr deines Lebens? Glaubst du an das, was er für dich getan hat? Leider gibt es heute noch Menschen, die ihn ignorieren. Menschen, die sich ihre eigenen Götter geschaffen haben. Menschen, die noch in der Dunkelheit leben. Liebe Gemeinde, es ist unsere Aufgabe, diesen Menschen die frohe Botschaft zu überbringen. Es ist unsere Aufgabe, diesen Menschen den wahren Gedanken von Weihnachten zu vermitteln. Das ist Weihnachten. Jesus wurde unser Erlöser. Er handelte demütig und mit bedingungsloser Liebe. Nur er konnte das tun und er hat es getan. Er hat es durchgezogen. Das ist die gute Nachricht an Weihnachten. Jesaja 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Ich möchte zwei Gedanken mit euch teilen, die ich hatte. Was war das für ein Ort, an dem Jesus auf die Welt gekommen ist? Eine Futterkrippe. Ein Ort ohne große Bedeutung. Ein dreckiger Ort, ein unhygienischer Ort. Ein Ort nicht angemessen für ein Neugeborenes. Ein Ort, der unscheinbar ist und kein Besuch wert gewesen wäre. Trotzdem sind Könige an diesen Ort gereist. Personen, die sonst nie an diesen Ort gewesen wären. Hirten haben sich auf den Weg gemacht, um an diesen unscheinbaren Ort das Christkind anzutreffen. Die Futterkrippe, diese dreckige Futterkrippe, wurde zu einem Ort der Begegnung von reichen Königen, aber auch armen Hirten. Jesus ist nicht nur für die Reichen gekommen, er ist auch nicht nur für die Armen gekommen. Er ist für alle gekommen. Jesus war gerade erst auf die Welt gekommen, und er, durch dessen Wort alles, was wir sehen, entstanden ist, konnte noch nicht mal ein Wort sprechen. Und doch hat er uns durch seine Geburt die erste Lektion erteilt, ohne auch nur ein Wort zu sprechen. Er zeigt uns, was es bedeutet, demütig zu sein. Er, der König der Könige, war demütig genug, um in einer dreckigen Futterkrippe auf die Welt zu kommen. Er hat diesen Ort zu einer Begegnungsstätte für Reiche und Arme gemacht. Ein Ort, an dem seine Liebe offenbar wurde. Jesus verbindet, Jesus vereint. Stell dir vor, dieser Jesus kommt in dein dreckiges Herz hinein. Stell dir vor, wie vieles sich verändern könnte. Jesus steht an deiner Herzenstür und klopft an. Wir haben ihm schon mal keinen Raum angeboten. Lass uns das nicht nochmal tun. Lass uns ihm den wertvollsten Raum zur Verfügung stellen, den wir haben, unsere Herzen. Egal wie unaufgeräumt es dort ist, egal wie viel Chaos da jetzt gerade herrscht, egal wie sehr dich diese Situation gerade überrascht, lass ihn rein. Keine Sünde dieser Welt ist zu groß, dass Jesus draußen an deiner Herzenstür stehen bleibt. Keine Sünde ist zu groß. Ich möchte diese Predigt mit einem Zitat von Jesus beenden. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Alles, was wir für ihn hatten, als er uns besuchen kam, war eine dreckige Futterkrippe. Wenn wir irgendwann bei ihm sind, hat er für jeden von uns eine Wohnung. Wenn Jesus etwas macht, macht er es richtig. Wahrscheinlich sind das Luxuswohnungen. Wir hatten keinen einzigen Raum für ihn, aber er baut dort oben Räume für uns. Das ist die Liebe, die wir niemals verstehen können. Eine Liebe, die bedingungslos ist. Lasst uns, wenn wir jetzt in den nächsten Tagen Weihnachten feiern, an diese Lehren denken. Lasst uns dort, wo wir abgehoben sind, wieder demütig werden. Lasst uns da, wo wir aufgehört haben zu lieben, Jesus mit seiner unendlichen Liebe einladen, dass Liebe wieder einkehren kann. In Familien, in Beziehungen, in Freundschaften, im Kollegenkreis. Wie damals in diesem dunklen und dreckigen Stall in Bethlehem. Amen.